Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Abschnitt aus der Heiligen Schrift für den dritten Advent steht im Matthäusevangelium im 11. Kapitel in den Versen 1 bis 10. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine 12 Jünger beendet hatte, dass er von dort weiterging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der Wind hin und her weht? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, in Maleachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Herr, und nun tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Wir wollen diesen Abschnitt der Heiligen Schrift für unseren Sonntag in drei Schritten nachverfolgen. Ein erster: Was erwarten die Hörer? Zweitens: Wer ist Johannes? Und ein dritter Schritt: Wer ist Jesus? Zunächst also: Was erwarten die Hörer? Wer ist ein guter Schüler? Oder wer ist ein erfolgreicher Fußballspieler? Wonach richtet sich das? Wer ist ein vertrauenswürdiger Politiker? Wer ist ein kompetenter Arzt? Wer ist ein guter Pfarrer oder ein guter Lehrer? Da sind Ideale in unserem Kopf, mit denen wir denken, ja, so sollten diese Menschen am besten sein. Diese idealen Menschen in unserem Kopf vereinigen auch alle Merkmale, die uns gut erscheinen. Und da bringen manche von uns so klare Vorstellungen mit, manchmal auch fertige Bilder, fertige Schablonen, die man dann über wirkliche Schüler, über wirkliche Fußballspieler, Politiker, Ärzte, Pfarrer oder Lehrer legt. Ja, und wen wundert es dann, wenn diese wirklichen Menschen gegenüber unseren Idealen meistens schlecht abschneiden? Was denken die Leute eigentlich über Johannes, wie er sein sollte? Ist er ein Prophet? Ist er ein unsicherer Mensch, der sein Fähnlein nach dem Wind richtet? Ein vornehm gekleideter Mann, der am Königshof ein- und ausgeht? Einer, der Ohnmacht oder einer, der Macht ausstrahlt? Einer, der von Gott beglaubigt ist? Ist er einer, der die eigenen Erwartungen und Ideale erfüllt, der ins Schema passt, den man dann loben kann, vielleicht auch beklatschen oder bejubeln? Es gibt sinnvolle Erwartungen, die uns helfen, uns zum Beispiel auf eine Begegnung vorzubereiten. Also wenn wir jemanden nicht kennen, schauen wir schon mal im Internet nach, wer ist denn das eigentlich? Aber überhöhte Ideale, falsche Erwartungen, vorgefertigte Schablonen, ja vielleicht sogar Vorurteile, ja, die verhindern oft, jemanden so zu sehen, wie er wirklich ist. Die sind dann wie eine Mauer zwischen dieser Person und uns. Und das ist dann spürbar bei Begegnungen, die ablaufen nach dem Schema: Schade, dass du nicht so bist, wie ich dich gerne hätte. Was es also menschlich gesehen braucht, ist die Offenheit eines Kindes und die Erfahrung eines alten Menschen, aber zugleich. Und doch liegt diese Möglichkeit, Jesus zu erkennen, ihn zu begegnen, ihm zu vertrauen und an ihn zu glauben, nicht bei uns Menschen. Und zwar egal, ob jung oder alt, flexibel oder fest verwurzelt. Die Heilige Schrift sagt es immer wieder, unser Verstand ist durch Sünde verfinstert. Und da ist nicht nur ein Fleck in der Optik, da ist etwas ganz schief, schräg, zerbrochen. Wir brauchen Gottes Vergebung und Erneuerung. Das ist nicht nur eine kleine Schönheitsreparatur. Jesus zu erkennen bedeutet, Gottes Geist bezeugt uns, wer dieser Herr Jesus Christus ist. Der Heilige Geist lehrt uns, Jesus Christus recht zu erkennen und ihm wirklich zu begegnen. Menschen damals wie heute begegnen Johannes und Jesus. Und diese Menschen machen sich so ihre Gedanken. Dabei sind auch viele Trugbilder, die verhindern, Johannes und Jesus wirklich zu sehen und zu hören, ihnen wirklich zu begegnen. Gebe Gott, dass wir heute Morgen die Decke über unserem verfinsterten Verstand weggezogen bekommen, sodass wir Johannes, vor allem aber auch Jesus, wirklich begegnen können. Also ein zweiter Schritt. Wer ist denn jetzt dieser Johannes? Wir erfahren einiges in der Bibel von ihm. Johannes und Jesus sind verwandt. Wir haben es eben in der Lesung gehört, in Lukas 1. Sie wachsen zu einer ähnlichen Zeit im Leib ihrer Mütter Elisabeth und Maria heran. Davon wussten die ersten Christen zu berichten. Und im Erwachsenenalter, es gibt verschiedene Stationen, aber da gibt es dann diese wichtige Begegnung zwischen Johannes und Jesus, bei der viele Augenzeugen und Ohrenzeugen mitbekommen haben, dieser Johannes ruft Menschen zur Umkehr. Und er tauft diese Menschen im Jordan. Die Evangelien beschreiben uns ganz genau, was da zu sehen ist und was da zu hören ist. Also, ein Mann in Festgewändern war er wirklich nicht. Edle Kleidung hat er nicht getragen. Da sind wir heute Morgen alle vornehmer angezogen. Das lenkt aber auch den Blick auf seine Worte, denn um die geht es wirklich. Kehrt um, sagt Johannes, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist in einem Satz die Botschaft. Ja, in den Predigten spricht Johannes ganz offen vom kommenden Gericht Gottes. Und es zeigt nochmal, wie wichtig diese Umkehr ist. Und er macht seinen Hörern klar, diese Umkehr ist nötig. Heute, nicht morgen und auch nicht irgendwann. Ja, wie viele Propheten vor ihm hat er von dieser Umkehr gesprochen. Und mit dieser Botschaft richtet er sich an Menschen, die als Volk Israel von Gott erwählt wurden. Und sie sollen jetzt in rechter Weise auf diese Erwählung, dieses große Ja Gottes über ihrem Leben, eine Antwort geben. Sie müssen ihre Sünde bekennen und ihren Weg mit dem lebendigen Gott gehen. Aber schon in der Verkündigung des Johannes zeigt sich, er ist nicht nur ein wichtiger Prophet. Johannes ist mehr, so sagt es ja Jesus auch. Er ist noch etwas anderes. Johannes, der Täufer, bereitet den Weg vor für den, der da kommen soll. Gottes große Heilszeit bricht an, und zwar jetzt unmittelbar. Die Propheten haben nicht nur Gottes Gebot und Verheißungen verkündigt. Ja, sie haben auch oft schon Erfüllungen, einige Erfüllungen dieser Verheißungen gesehen. Aber diese große Verheißung Gottes, jetzt will Gott sein Volk retten von seinen Sünden. Diese große Verheißung Gottes, die geht nun in Erfüllung, wo Johannes auf den Plan tritt. Johannes sagt den Hörern, ihr seid Augen- und Ohrenzeugen dafür, dass Gott Verheißungen wahrmacht und erfüllt. Und darin ist Johannes einzigartig. Er ist wirklich der, der direkt vor Jesus ihm den Weg bereitet. Und, wen wundert's, das weckt Erwartungen bei den Menschen und natürlich auch bei Johannes selbst. Johannes ist mutig. Er ist auch bereit anzuecken. Er hat Feinde, die ihm nach dem Leben trachten. Denn er spricht Sünde offen an. Wenn sie das machen, dann bekommen sie ordentlich Gegenwind. Und Johannes scheut sich nicht, die Frau des Herrschers, des Königs Herodes, offen an Gottes Wort und Maßstab zu messen. Herodes weiß das zu schätzen, in gewisser Weise jedenfalls. Aber seine Frau nicht. Sie bekämpft Johannes. Wer ist Johannes? Er ist irgendwo ein starker Mensch, dem kaum jemand offen zu widerstehen wagt. So direkt sich mit ihm anzulegen, das traut sich keiner. Aber Johannes, und das sehen wir hier heute Morgen, ist auch ein bedrängter, ein angefochtener Mensch. Er sitzt jetzt im Gefängnis, ja, und da muss er mit Folter rechnen. Er muss auch damit rechnen, dass er hingerichtet wird. Wie verhält sich das eigentlich zu dem Anbruch dieser großen Zeit, zu dem, was jetzt kommen soll, zu dem Gott, siehe Wochenspruch, der gewaltig kommt? Wird der Messias nicht Befreiung bringen? Wird jetzt nicht alles gut werden? Johannes merkt, es ist nicht alles gut. Vielleicht hat er mit dem großen Widerstand, wirklich umzukehren, nicht gerechnet. Aber da ist auch dieser Widerstand, wenn Gott seine Verheißungen wahrmacht. Und in der Krise korrigiert Gott jetzt seine Erwartungen, die ganz persönlichen Erwartungen des Johannes, seine Ideale und Schablonen. Nein, es ist nicht so, dass Gott ihm den Mund verbietet. Oh nein, im Gegenteil. Gott lässt ihn auch sogar hier in unserem Abschnitt in seinem Wort diese Zweifel ausdrücken und sagen: Bist du wirklich der verheißene Messias? Jesus, bist du es wirklich? Oder gibt es wiederum ein weiteres Warten? Wieder auf einen anderen, der dann die Gottesherrschaft aufrichten wird? Und diese Fragen bewegt er nicht nur allein in seinem Herzen. Er hat ja offenbar mit seinen Jüngern auch darüber gesprochen. Es gibt diese Johannesjünger und diese Jünger richten ihm Jesus diese Fragen aus. Und er richtet diese Frage an Jesus: Bist du es, der da kommen soll? Er kommt also mit seinen Fragen und Zweifeln zu Jesus. Und bei Jesus sind sie wirklich gut aufgehoben. Was die Evangelien uns hier berichten, das ist nicht irgendein nebensächlicher kleiner Unfall bei all dem, was sonst noch prima läuft. So schnell mal unter den Teppich gekehrt, ja, irgendwo hinter das Sofa oder wo auch immer man so den Dreck verschwinden lässt. Ja. Also es ist nicht ein Unfall bei allem, was doch so schön ist. Nein, das Kommen Gottes ist keine bühnenreife Inszenierung. Kein glanzvoller Auftritt. Zweifel, Anfechtung, Widerstände, die sind keine Schönheitsfehler. Sie gehören auch bei den großen Gottesmännern, wie Johannes einer ist, mit dazu. Mehr noch, das nächste, was uns die Evangelien nach dieser Anfrage des Täufers an Jesus berichten, ist die Enthauptung Johannes des Täufers. Für seinen treuen und gehorsamen Dienst als Wegbereiter des Messias Jesus muss er leiden und sterben. Und diese Krisen des Glaubens sind nicht wie ein Klecks auf einem sonst idealen Foto, den man dann besser wegretuschiert. Ärgernis, Zweifel, Anfechtungen und Versuchungen, Angriffe und offene Fragen gehören zu unserem irdischen Weg als Glaubende dazu. Ein dritter Schritt. Wer ist Jesus? Auf die Frage, wer bist du, Jesus, bist du der verheißene Messias, da bekommt er eine klare Antwort. Schau doch, was du sehen kannst. was du mit eigenen Augen siehst. Und hör genau auf das, was deine Ohren wahrnehmen. Trau deinen Sinnen und zieh daraus deine Schlussfolgerungen. Und wo kommst du dann an, wenn du deinen Sinnen traust? Wohin führt dich das? Da werden kranke Menschen geheilt. Ihre Behinderung sieht Jesus. Er spricht ihnen Heil und Heilung zu. Und da geschieht etwas, was es so noch nie gab. Sicher, es gab auch im Alten Testament immer wieder einmal ein Wunder. Denken wir zum Beispiel an die Propheten und Gottesmänner Elia und Elisa. Aber dieser heilende und vergebende Jesus handelt aus göttlicher Vollmacht. Und noch mehr, nicht nur aus göttlicher Beglaubigung und Vollmacht, er ist es selbst. Er ist der verheißene Immanuel. Und das heißt auf Deutsch, Gott ist bei uns, Gott ist mit uns. Der Vorgeschmack auf die Vollendung des Reiches Gottes, des Himmelreiches, der großen Zukunft, die heute schon beginnt, hat Fahrt aufgenommen. Jetzt geht es los. Die größten Verheißungen Gottes fangen an, sich zu erfüllen. Und in dem Moment, in dem wir von diesem Idealzustand träumen und schon denken, Gottes Verheißung könnte lauten, alles wird gut, kommt dann wieder etwas Entscheidendes dazwischen. Übrigens, Gott hat nie verheißen, alles wird gut. Das werden Sie in Ihrer Bibel so nicht finden. Jesus macht hier deutlich, und dieser Satz schließt die Wunder ab, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Wir konnten schon in den Evangelien sehen, die Menschen, die diese Wunder sehen, die das hören, was Jesus sagt, alles das, was Jesus dem Johannes hier aufzählt, sie haben alles mitbekommen. Und doch gibt es diese Menschen, die sich gegen Jesus gewandt haben und sagen, nein, der ist ein Verführer, der maßt sich nur an, Gott zu sein. Also da sehen wir Leute, wenn Jesus am Sabbat heilt, dann steht die Riege derer bereit, die ihn für einen Übertreter des guten Willens Gottes halten. Also Alternative gewesen, man freut sich mit und sagt, klasse, dass Gott da ist, dass er Rettung schenkt, leiblich und geistlich. Wenn Jesus Sünden vergibt, dann erregen sich lautlos Bedenkenträger, die das für anmaßend halten. Anstatt zu sagen, danke Jesus, dass du Vergebung schenkst. Man könnte sich ja freuen, dass Menschen geheilt werden. Man könnte jubeln darüber, dass Menschen Vergebung der Sünden bekommen. Aber weit gefehlt. Diese Menschen, die das sehen und hören, greifen Jesus an. Schließlich rufen sie, kreuzige ihn. Und das geschieht dann auch. Ein zweifelhafter Erfolg derer, die an Jesus Ärgernis nehmen. Aber Jesus stirbt am Kreuz auch für diejenigen, die ihn aus religiösen Gründen ans Kreuz bringen. Es ist also alles andere als selbstverständlich, als Augenzeuge, als Ohrenzeuge auch zum Glauben an Jesus zu kommen, zum echten Vertrauen. Wie viele Menschen haben Ärgernis genommen an dem, der allein retten kann? Und sie gingen und sie gehen verloren. Es waren nicht nur die Atheisten und Skeptiker. Nein, es waren auch diejenigen, die einfach nicht damit rechneten, dass Gott seine Verheißungen in Jesus als dem Messias wahrmacht. Kann man mit der Bibel in der Hand verloren gehen? Ja, man kann. Wir können die Bibel nur durch den Heiligen Geist angemessen verstehen. Und dieser Heilige Geist weist uns auf Jesus. Er öffnet uns das richtige Verständnis für die Bibel. Er lehrt uns, Gottes Gesetz und seine Verheißungen recht zu sehen und sie auf Jesus anzuwenden und sie im Leben auch anzuwenden. Pharisäer und Schriftgelehrte waren so auf die Einhaltung des Gesetzes Gottes und natürlich auch besonders ihre eigenen, selbstgemachten Vorschriften bedacht, dass sie keinen Blick mehr für das Wesentliche hatten. Und das Wesentliche war, Jesus ist der Erfüller Gottes Verheißungen. Johannes kündigt ihn an, Und Jesus erfüllt Gottes Verheißungen. Und darin liegt eine tiefe Tragik. Eine Tragik im Ringen aller religiösen Menschen. Aller derer, die es Gott gerne recht machen wollen und sich die ganze Zeit doch so viel Mühe gegeben haben. Sie meinten, auf der richtigen Seite zu stehen und sind doch so weit weg von Jesus. Wir sind Sünder vor Gott. Nicht nur, weil wir Schweres verbrochen haben, sondern weil wir Gott nicht den Herrn in unserem Leben sein lassen wollten. Und wir sind angewiesen auf Gottes Vergebung durch das Blut Jesu Christi. Und das Entscheidende ist, diese Einsicht ist uns nicht in die Wiege gelegt. Die ist nicht einfach automatisch da. Ganz im Gegenteil, der natürliche Mensch, der verhandelt gern, der schachert gern, was er zu seiner Rettung beitragen kann. Und dann kommt dieses Ärgernis. Dieser Messias Jesus, an seiner Person, an ihm entscheidet sich alles. Unser Weg im Glauben oder Unglauben, unser ewiges Geschick, Himmel oder Hölle. Ohne Jesus sind wir rettungslos verloren. Ganz unabhängig davon, wie weiß unsere Weste scheinbar ist oder welche Leistungen wir vorweisen mögen. Retten vor dem ewigen Verderben kann uns allein dieser Herr Jesus Christus. Und wer ihn ablehnt, wer Ärgernis an ihm nimmt, der beraubt sich der einzigen Möglichkeit, gerettet zu werden. Vor einiger Zeit sprach ich mit einem Juraprofessor. Ich habe 1990 am Hagener Albrecht-Dürer-Gymnasium mit ihm Abitur gemacht. Er ist praktizierender Katholik und wir sprachen natürlich auch über die Krise der Kirchen. Irgendwann deutete er dann trotz aller Verbundenheit mit der Kirche an, wenn es mit dem Glauben an Jesus und der Kirche weiter bergab geht, dann wird irgendetwas anderes oder vielleicht sogar etwas Besseres kommen. Wer ist Jesus Christus? Ist er die Verwirklichung einer guten Idee, vielleicht sogar der höchsten Idee oder hehrer Ideale? Wer so in Idealen und Schablonen denkt, wird leicht in das Ärgernis hineinkommen. Jesus allein. Ja, warum das denn? Soll man nicht auf einen anderen warten? Kommt da nicht noch ein besserer? Also die meisten Menschen sind ja durchaus mit anderen Sinngebungskonzepten unterwegs. Angebote gibt es doch genug, oder? Jeder schaut so, dass er sich bedient auf dem religiösen Markt der Möglichkeiten. Ja, es gibt genug Angebote. Da gibt es durchaus keinen Mangel. Aber ist es vielleicht gerade heute das große Ärgernis, wenn die Bibel sagt, Jesus ist der einzige Weg zum Vater? Er allein ist der Retter, niemand sonst. Und das Ärgernis, das damit verbunden ist, du kannst dich selbst nicht retten, auch nicht durch religiöse Sinngebung und großes Bemühen. Und im Umkehrschluss heißt das alles aber auch, Jesus genügt. Wir brauchen nicht noch irgendwas dazu. Und wer das offen sagt, nicht nur so still für sich im eigenen Herzen bewahrt, als die Wahrheit, die für einen selbst gilt. Nein, wer es offen sagt, dass es für alle gilt, der trifft auf Widerstand und Ärgernis. Und das ist dieses Ärgernis, auf das Jesus hinweist. Es hat ja keiner was gegen Wunder, normalerweise jedenfalls nicht. Aber die Wunder Jesu sind Zeichen. Diese Wunder und Zeichen Jesu weisen von dem Wunder weg auf den, der sie tut, nämlich Jesus Christus. Um ihn selbst geht es bei jedem Wunder, das Jesus tut. Wer ist Jesus Christus? Ich wünsche euch und Ihnen heute Morgen, dass ihr mit dem Jünger Jesu Thomas auf diese Frage antworten könnt. Jesus Christus, du bist mein Herr und mein Gott. Amen.